What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien.
Herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Ausgabe des What's Up Wellbeing Podcasts. Denn wir sind heute auf einer Employee Wellbeing Konferenz in Düsseldorf. Es ist sehr, sehr besonders. Es ist eine Live-Folge vor Publikum, also an diejenigen, die die Podcast-Folge jetzt hören. Im Hintergrund werdet ihr Geräusche hören, vermutlich, denn wir sind hier live mit Publikum vor Ort. Und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, dass die Stimme nicht die Stimme von Sandra ist, die ihr jetzt hier als allererstes im Podcast hört. Mein Name ist nämlich Sophie Rickmann. Ich bin Wirtschaftspsychologin und Resilienztrainerin. Und ausnahmsweise darf ich den Host heute übernehmen. Aber keine Angst, die liebe Sandra sitzt quasi auf der Bühne neben mir. Denn sie ist heute in der Rolle quasi des Gastes oder der Gästin. Und darf uns mal ihr Wissen näher bringen und teilen, was ich richtig, richtig toll finde. Und sie sitzt nicht alleine neben mir, sondern ich habe auch noch den wunderbaren Oliver Herrmann hier neben mir sitzen. Wer die beiden sind, was sie genau machen und worum es in der Folge geht, dazu gleich mehr. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Also wir sprechen heute über ein Thema, was allgegenwärtig ist. Wir werden über Wandel sprechen. Wir werden darüber sprechen, was Wellbeing eigentlich mit Wandel zu tun hat, wie wir einen guten Wandel, einen guten Change auch so hinbekommen, dass das ganze Thema Wohlbefinden nicht zu kurz kommt. Denn wir stecken alle in Themen wie Restrukturierung, Technologiewandel, Fusion, Übernahmen. I mean, Sandra, du hast es gerade erst durch, ja? Du hast in deiner Rolle Wellhub und auch Urban Sports Club zusammengeführt. Du hast das Ganze mitgestaltet. Das heißt, du weißt ganz frisch und ganz nah aus erster Instanz, was es bedeutet und was das auch mit Mitarbeitenden macht. Und wir werden auch gleich tiefer reingehen und du wirst uns erzählen können, wie habt ihr es hingekriegt? Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr da durch? Wo gab es vielleicht auch Stolpersteine? Denn ich finde, so ehrlich darf man sein, das läuft natürlich nicht immer sauber durch, sondern es gibt auch immer ein paar Ruckler im System und die können anderen helfen, da vielleicht drüber zu springen. Und insofern bist du in deiner neuen Rolle als Head of Wellbeing bei Wellhub unterwegs, um das auch nochmal einzuordnen. Und das Thema ist deine Hauptaufgabe geworden. Zu dir, lieber Oliver. Du bist auch eine Institution. Viele haben heute hier dich begrüßt, Hallo gesagt. Also ich habe gesehen, du fühlst dich hier im Haus schon wohl und hast viele gegrüßt. Du bist seit 2024 bei der Telekom im Bereich Wellbeing, Health und Safety als Head-Off unterwegs. Das heißt, auch du kennst dich mit dem Thema Wellbeing bestens aus, weißt, worum es geht und hast über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Management. Und auch du hast einen Podcast. Also ich habe es hier mit zwei Vollprofis zu tun. Ich hoffe, dass ihr in der Rolle des Gastes und der Gästin euch auch wohlfühlt. Und damit würde ich sagen, lasst uns reinstarten. Wellbeing. Was habt ihr heute schon für euer Wellbeing gemacht?
Oliver. Also ich habe eine Morgenroutine und die ist mir heilig. Das heißt, ich versuche, sofern es geht, den Arbeitstag um diese Morgenroutine rumzubauen. Und ich habe es ja in der Hand, wann ich aufstehe und was ich dann noch tun kann. Das ist in der Regel Krafttraining, das ist entsprechend ein bisschen Yoga, ein bisschen Dehnübungen und dann entsprechend die Schritte, um hierher zu kommen.
Okay, danke dir. Liebe Sandra, weil es ist nämlich eine Frage für alle die, die hier heute sitzen, die im Podcast immer vorweg gestellt wird. Ich habe mich riesig gefreut, die Frage jetzt einfach mal Sandra stellen zu können.
Ja, ist auch ganz toll, gefragt zu werden. Ja, ich bin ja heute nicht in meiner Heimatstadt, ich bin ja eigentlich in Berlin. Das heißt, meine Routine hat heute Morgen erstmal nicht so stattfinden können. Aber es gab ja heute Morgen vom Handelsplatz schon das super Angebot, Yoga zu machen. Mhm. Und wir haben hier in der zweiten Etage ganz wunderbar die Yogamatten ausgerollt und eine Stunde Yoga gemacht. Und ich habe wieder gedacht, wie herrlich ist es eigentlich, mit der Bewegung in den Tag zu starten, in die Ruhe zu kommen. Also ich habe an so vielen Ebenen gemerkt, wie mir das gut getan hat. Ich fand es wunderschön, mit Menschen Yoga zu machen, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und deswegen, das ist mein Wellbeing-Moment, war Social Wellbeing, mit anderen Menschen gemeinsam zu sein, Physical Wellbeing, auf der Matte zu sein. Und das ist so eine schöne Kräftigung in den Start.
Sehr schön. Dann lass uns mal reingehen. Kräftigung ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Überleitung. Denn bevor wir uns anschauen, was hat eigentlich euer Zusammenschluss mit den Mitarbeitenden gemacht, ist vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, warum gab es denn diesen Zusammenschluss von Wellhub und Urban Sports Club? Im März letzten Jahres wurde das Ganze announced. Was war eure Vision dahinter? Was war der Grund, warum das überhaupt zusammengekommen ist?
Ja. Sehr gerne. Und wenn wir uns die beiden Firmen angucken, also hier in Deutschland, in Europa kennt man natürlich Urban Sports, aber Wellhub ist schon immer same, same, nur woanders gewesen. Also die Gründer kennen sich schon seit über 10 Jahren. Wir sind uns immer wieder auf Messen begegnet und ich glaube, es war ein ganz shared purpose über die Vision. Lasst uns die Arbeitgeber, lasst uns den Arbeitnehmerinnen mehr Wellness und Wellbeing zukommen. Und deswegen die beiden, also wir hatten zwei Gründer, ich habe einen Gründer, die waren schon Ewigkeiten im Gespräch und sind immer tiefer eingestiegen und haben dann irgendwann auch gemerkt, dass der Unternehmenspurpose und die Unternehmenswerte, wie wir auch nach innen arbeiten, in einem sehr guten Einklang waren. Das ist erstmal so, was nach innen stattgefunden hat. Nach außen, Wellhub war schon immer sehr, sehr groß und erfolgreich in Brasilien und in den USA, aber noch nicht so präsent in Europa. Und für Europa ist Urban Sports eins der leading Unternehmen eben gewesen. Und ich finde, das war so, ja, das hat sich einfach so ergeben, nicht so ergeben, es hat einfach so gut zusammengepasst von Anfang an. Und ich glaube, das ist schon eine spezielle Herausforderung oder eine spezielle Besonderheit für so eine Fusion, was ja nicht bei allen Integrationen so ist, wie das bei uns der Fall gewesen ist. Also sehr ähnlicher Purpose, sehr ähnlicher Vision, wie wir in die Zukunft schauen. Und deswegen, das war einfach ein perfect Match, wenn man das so sagen kann.
Mhm. Jetzt spulen wir mal ein Stück weit vor. Jetzt ist das ganze Strategische gelaufen, der Zusammenschluss, die Entscheidung, das Management. Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir das Ganze Richtung Mitarbeitende kommunizieren und sagen, da passiert was richtig Großes. Welche Ängste gab es denn vielleicht von eurer Seite, aber auch welche Hoffnungen, die mit der Ankündigung einhergingen, als ihr an die Mitarbeitenden rangetreten seid? Und wie habt ihr es überhaupt gemacht?
Ja, also wir haben sowohl Wellhub als auch Urban Sport ist sehr geübt in Change-Prozessen und Integration, weil wie das für so ein junges, modernes Unternehmen ist, findet das ja eigentlich die ganze Zeit statt. Nichtsdestotrotz haben wir uns sehr viel Gedanken darüber gemacht und überlegt, wie kommunizieren wir am besten, weil wir auf einmal in unterschiedlichen Timezones unterwegs waren. Also jetzt nicht mehr nur die europäische Timezone, sondern ich habe gerade auch USA und Brasilien angesprochen. Was ist so auf der logistischen Seite eine gute Herangehensweise? Dann gibt es unterschiedliche Kulturen, sowohl auf Kulturen, wo die Arbeitnehmerinnen so sind, aber auch wie wir als Unternehmen dann doch im Detail so ein bisschen anders ticken. Das heißt, es war eine sehr, sehr gute Planung mit viel Kommunikation, viel Vorgesprächen, eben bis zu dem Stichpunkt X, wo wir dann tatsächlich kommuniziert haben. Und in Hindsight würde ich immer noch sagen, und wir hätten es noch mal besser machen können. Und ein so ein Feedback, was mich sehr beschäftigt hat, ist ein Feedback, was wir bekommen haben, ist: Und ihr als Urban Sports Management Team, ihr wart so positiv über diese Kommunikation. Ihr wart so extrem motiviert und positiv. Und da habe ich in der Überlegung nachgedacht, ich kann das verstehen. Ne? Weil das natürlich schon was ist, wenn ich mich entschieden habe, für Urban Sports zu arbeiten und eine Brand, die Arbeitnehmerin einfach sehr lieben, auf einmal zu hören, jetzt sind wir Wellhub, wo wir ja viele Jahre vorher immer im gemeinsamen Wettbewerb gestanden haben. Natürlich kannte man sich, aber es waren wirklich Competitors so im täglichen Umgang. Und da würde ich sagen, haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass selbst wenn es eine sehr positive Nachricht ist, nämlich wir gesagt haben, es bleibt alles gleich, es gibt Beschäftigungssicherheit, es ändert sich erstmal gar nichts, auf der emotionalen Ebene, das natürlich schon eine sehr, sehr große Nachricht gewesen ist. Und das Zweite, was wir dann auch gemerkt haben, ist, und wir müssen jeden Tag kommunizieren und jeden Tag kommunizieren und jeden Tag kommunizieren, weil so in den ersten Wochen und Monaten ist natürlich erstmal viel Emotion, das Gehirn ist so ein bisschen in Flight and Response Mode und die Informationen können erstmal gar nicht verarbeitet werden.
Ja. Oliver, wie war das denn bei euch? Also, ich meine, du bist seit 30 Jahren im Business. Du hast auch viele Veränderungen miterlebt und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ja auch deine Rolle entstanden ist, weil Bereiche zusammengelegt wurden, beziehungsweise aus dem Bereich Health and Safety ist dann jetzt Wellbeing, Health and Safety geworden. Wie hast du das damals wahrgenommen? Wie sind Mitarbeitende aus deiner Erfahrung mit Veränderungskommunikation umgegangen? Was hat das mit deren Wellbeing gemacht oder hast du da gar keine Veränderung wahrgenommen in euren Geschichten sozusagen?
Ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, in welcher Rolle erfahre ich so eine Transformation. Die war ähnlich wie bei euch. Da gab es von Managementseite, von Führungskreisen her, war das vollkommen logisch, das zusammenzuführen. Aber glaubt doch nicht, dass das reicht, um letztendlich für jeden und jede im Team dann gleich die Begründung zu liefern, ja, das macht auch wirklich Sinn. Denn ja, am Ende des Tages sind halt soziale Wesen und jeder hat immer diesen Radiosender WIIFM mitlaufen, What's in it for me? Ja, das heißt, jeder fragt sich automatisch, ich auch, ja, was habe ich davon? Und dann kommt das Nächste, ich kann noch so viel kommunizieren, wir kommunizieren ja immer meistens Richtung präfrontalen Kortex, unseren Verstand. Was aber anspringt bei jeder Veränderung von außen, ist die Amygdala. So, und die scannt erstmal, gibt es verschiedene Modelle, ich hatte ja heute früh auch schon ein paar Modelle genannt, das Scarf-Modell, ja, wie ist mein Status, ja, ist das Ding noch irgendwie vorhersehbar, für mich kontrollierbar, ja, was ist meine Zugehörigkeit nach wie vor, geht das Ganze irgendwie fair zu und so weiter. So, und das wird erstmal abgecheckt, noch bevor da irgendwas rationalisiert wird. So, und das ging natürlich bei uns in den Teams auch ran. Und ja, das ist ein Riesenthema. Man kann A, nicht zu viel kommunizieren und trotzdem wird es nie dieses Modell aushebeln. Ja? Mhm. Und das geht nur über gemeinsame Teamerfahrung, indem Menschen miteinander ins Arbeiten kommen, ganz konkret und feststellen, ah, das ist ja kein Alien. Ja? Das ist ja jemand, mit dem kann man reden, mit dem kann man sogar Spaß haben. Ja? Dann fängt es an, eins zu werden. Ja, aber nur dadurch. Kommunikation ist für die meisten abstrakt. Ja, dieses Modell, diese Amygdala muss erstmal befänftigt werden, damit dieser Fight-Flight-Response-Modus nicht ständig anspringt, ja, und die Ablehnung da ist, dann erstmal, okay, lass mal zuhören, was der andere oder die andere zu sagen hat.
Und vielleicht, wenn ich das dazu sagen darf, wir haben natürlich dann relativ schnell angefangen, dass die Teams auch zusammengekommen sind. Und meine Lieblingsbeschäftigung war es dann, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe dann in der Küche gearbeitet, weil ich so neugierig war, wie kommen denn die Gesichter aus diesen Konferenzräumen raus? Und die kamen immer sehr strahlend raus. Das heißt, diese Teams, wo wir angefangen haben, dass die sehr schnell miteinander gesprochen haben, da war auf einmal eine Menschlichkeit da. Ah, ich habe meine neuen Kolleginnen kennengelernt. Ah, da gibt es ja wirklich Übereinstimmung. Natürlich auch immer noch Fragezeichen. Ne, weil wir auch immer gesagt haben, viele Dinge sind einfach nicht klar. Aber sobald so die ersten Samen gesät werden können auf der menschlichen Ebene, ist das schon was, was extrem zur Beruhigung beigetragen hat.
Mhm. Und Oliver, du hast ja heute auch was mitgebracht, nämlich das Thema Grundbedürfnisse, dass wir auf die auch einmal schauen dürfen. Und eins davon ist ja Sicherheit. Mhm. Und Sandra, ihr habt was ziemlich Smartes gemacht, wie ich finde. Und zwar habt ihr einen Move gemacht, um den Menschen eine Sicherheit zu geben. Magst du uns da mal mit reinnehmen, was habt ihr konkret gemacht?
Ja, ich habe das gerade ja auch schon ein bisschen angedeutet. Wir haben von Anfang an gesagt, dass für die Mitarbeiterinnen, die von Urban Sports in ein Wellhub-Arbeitsverhältnis überführt werden, dass es da eine Beschäftigungssicherheit für 12 Monate gibt. Und das muss man sich erstmal so reflektieren. In den Zeiten von heute, 12 Monate ist wirklich ein großes Statement. Aber auch das hat nicht sofort zum Erfolg geführt, weil auch das ist erstmal nicht angekommen. Das ist too good to be true. Was steckt eigentlich dahinter? Was passiert aber danach den 12 Monaten? Das heißt, es war natürlich schon ein tolles Argument, was uns an vielen Ecken und Enden auch geholfen hat. Hat es die Transformation insgesamt viel schneller, viel erfolgreicher gemacht? Würde ich sagen, nein. Eben aus dem, was du gerade beschrieben hast, der Mensch braucht einfach ein Stück weit Zeit, um wieder Informationen verarbeiten zu können und zu verstehen. Und es bedeutet ja eigentlich auch, wir sind nicht nur da für Sicherheit und fürs Geld, weil jeder hat auch andere Motive. Mhm. Ne, wenn jemand sehr stark angetrieben ist von dem Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe oder ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis hat, dann bringen die 12 Monate vielleicht erstmal nichts, weil ich dann mich direkt frage, okay, warum nur 12 Monate, warum nicht lebenslänglich? Mhm. Na, deswegen ist es, glaube ich, ist es auch ein bisschen Gießkanne. Und wir haben natürlich ein paar Menschen damit erreicht, aber da die Menschen und die Bedürfnisse so unterschiedlich sind, war das nicht die Lösung für alles.
Mhm. Und es gibt halt noch ein weiteres Grundbedürfnis, auch Zugehörigkeit, Sicherheit und Zugehörigkeit. Und wir haben ja auch die Beschäftigungsgarantie in der Regel bei Transformationen, die wir aussprechen. Und nein, es reicht nicht aus, ja, weil mein Team, was passiert mit mir und meinem Team? Ja, ich hatte es heute früh gesagt, ein Team kann ein super psychologischer Protektor sein. Wenn ich den aber in Frage stelle, weil das ist meistens noch nicht klar, bleibe ich in dem Team, ändert sich meine Führungskraft, ja, werde ich umgesetzt irgendwo? Und das ist eine Unsicherheit und die erzeugt Angst. Mhm, mh. So. Und da kann ich noch so viel Beschäftigungsgarantien aussprechen, aber das erzeugt einfach Angst. Punkt. Ja, das heißt, in all dem muss man halt immer Richtung Amygdala kommunizieren und nicht so sehr Richtung präfrontalen Kortex.
Mhm. Ja. Was hast du da vielleicht auch für einen Tipp als Führungskraft? Ich meine, als Führungskraft liegt man ja auch ein Stück weit in so einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite, und Sandra hat es gerade beschrieben, ne, ihr wart irgendwie sehr euphorisch, sehr positiv, ihr habt euch da länger mit beschäftigt, strategisch, klarer Weg. Das heißt, als Führungskraft ist man ja auch auf der einen Seite Botschafter, Botschafterin für diese Veränderung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass man irgendwie ja das Ohr sehr bei den Mitarbeitenden hat. Das heißt, Oliver, was ist dein Tipp? Wie gehe ich genau mit diesem Spannungsfeld um, damit ich da als Führungskraft eine gute Brücke baue?
Ja, und die dritte Dimension ist, dass Führungskräfte ja genauso betroffen sind. Das heißt, die haben ja häufig genug auch die gleichen Fragezeichen. Also bei uns, wenn größere Transformationen anstehen, dann müssen sich Führungskräfte meistens auf weniger Führungspositionen, die übrig bleiben, bewerben. So, die haben mindestens ein genauso großes Fragezeichen über ihre persönliche Zukunft. Mhm. Und dann sollen die jetzt gleichzeitig noch ihr Team motivieren, durch eine Transformation führen, haben auch nicht alle Informationen. Ja, das ist eigentlich der Spagat an der Stelle. Und ich kann insofern nur appellieren, es ist halt sehr viel Selbstarbeit, die natürlich individuell passieren muss, weil wenn ich selbst für mich eine innere Unabhängigkeit habe und mich nicht mit meinem Status, mit meiner Rolle im Unternehmen identifiziere, dann ist eine Rollenveränderung auch nicht so bedrohlich. Ja, in dem Moment, die wird nur dann bedrohlich, wenn ich meine Identität, ich übertreibe jetzt bewusst, ja, mit einer bestimmten Rolle verknüpfe, weil die kann sich ändern, die wird sich ändern. Ja, und wenn das jedes Mal ein Identitätsthema wird, dann viel Spaß beim Psychologen. So, das kann es nicht sein. Aber das ist die individuelle Arbeit. Ja, von Unternehmensseite kann ich immer nur sagen, möglichst schnell diese Transparenz schaffen. Ja, wer ist dabei? Wer hat welche Rolle in Zukunft? Je schneller das klar ist, ja, desto besser können dann diese Führungskräfte wiederum für die Teams sorgen, ja, und denen die Klarheit geben, die die wiederum brauchen. Mhm. Ja, also es ist wie so ein Dominosteine, die da umfallen.
Ja. Ja, und also vielleicht aus meiner Perspektive, da das bei uns nicht sehr schnell sehr klar war, haben wir uns bewusst entschieden, immer zu sagen, es gibt nichts Neues. Unser Update ist, es gibt nichts Neues. Wir sind noch im Klärungsprozess. Und das hat auch viel dazu beigetragen, weil wir damit Räume geöffnet haben, über emotionale Unsicherheiten zu zeigen. Und auch aus meiner Rolle als CPO haben wir ein Produkt geschaffen. Wir haben das genannt den Co-Pilot für die Transformation und haben dann ganz bewusst gesagt, wir gehen in Interventionen, wo wir entweder 1:1 mit Führungskräften gearbeitet haben oder in Teams gegangen sind und wirklich wir sind da hingegangen, wo der Schmerz gesessen hat, um genau das abfedern zu können. Manchmal war das wirklich nur, dass die Person, die für das Programm zuständig war, Einzelgespräche mit den Führungskräften geführt hat, um zu sagen, du kannst jetzt auch mal deine eigenen Sorgen und Ängste teilen und wie kannst du dich wieder vor das Team stellen. Teilweise war es aber auch mit ganzen Teams zu arbeiten, die gesagt haben, wir wissen, dass dieses Team auch schon vorhanden ist bei Wellhub. Was bedeutet das für uns? Also wir haben es ganz bewusst als Produkt kreiert. Am Anfang habe ich gedacht, das kann nicht sein, keine Führungskraft wollte dieses Produkt kaufen. Dann bin ich nochmal, haben wir nochmal mit dem Management-Team gesagt, das darf nicht wahr sein. Ich möchte jetzt ab sofort wöchentlich auf Reports darüber haben, wie uns dieses Produkt abgenommen wird, weil ich fand das eine sehr große, ich empfand als großen Luxus, dass wir dieses Programm starten konnten, um wirklich allen Mitarbeiterinnen, Führungskräften durch diese Unsicherheit helfen konnten in tailor-made Interventions während der Unsicherheit. Und genauso wie du das sagst, die Führungskräfte sind unsicher, die müssen es manchmal aber ein bisschen besser lernen, diese Unsicherheiten auch zuzulassen, um dann besser in der Lage zu sein, auch mit den Teams umzugehen.
Ja, du hast gerade ein Wort reingeschmissen in einem anderen Kontext, Co-Pilot. Das ist nämlich meine gedankliche Überleitung auch in Richtung KI, denn KI hat ja eine extreme Geschwindigkeit bei uns reingebracht, ne? Also im gesamten Prozess, es hat extreme Auswirkungen und die Frage, die ich habe, auch an dich, Oliver, vielleicht an der Stelle Richtung, weil ich weiß, ihr seid mit der Telekom sehr weit vorne, was auch Ausprobieren angeht, KI, wart ihr früh dran, da auch was zu implementieren. Welche Auswirkungen haben denn diese krassen, schnelllebigen Veränderungen auf das Thema Wellbeing der Mitarbeitenden? Oder siehst du da gar keine Korrelation?
Massiv. Und ich glaube, der Mensch kann wunderbar mit Geschwindigkeit umgehen. Mhm. Womit wir schlecht umgehen können, ist Beschleunigung. Und zwar so eine massive Beschleunigung, wie wir sie momentan haben. Sowohl physisch, ja, muss ich nur mal, man kann locker im Flieger sitzen, eher bei 1000 Kilometer pro Stunde und seinen Kaffee schlürfen. Aber von 0 auf 100 in unter einer Sekunde beschleunigt zu werden und in Sitz gepresst zu werden, das tut weh. So, und wir erfahren ja eine zunehmende Beschleunigung immer mehr. Und unser Hirn ist einfach schlichtweg nicht dafür gemacht. Ja, wir kriegen immer mehr Reize. Das, was wir heute an einem Tag an Reize in unser Nervensystem bekommen, das hat früher ein Mensch in sein Menschenleben bekommen. So, unser Hirn ist aber immer noch zum Teil so gepolt. Das macht massiv. Deswegen sehen wir unter anderem ja, diese mentalen Belastungen, diese Erschöpfungszustände immer mehr in der Gesellschaft, und zwar weltweit, ja, und vor allem eben aber dort, wo diese Technologie so weit vorangeht. Und es gibt ja nur noch wenige. Ich meine, wer weiß, wie ein LLM wirklich funktioniert? Ja, früher, ich meine, ich habe selber noch in Pascal und in Cobol irgendwie gecodert. Da hat man so komische Prompts, also Befehle gemacht. Aber es war so if, then else. Wenn ich das mache, dann mach das. Okay, kommt man noch einigermaßen nachvollziehen. Irgendwann wird es komplizierter. Aber wer weiß das noch? Mhm. Ja, die Forscher bei DeepMind, okay, die wissen es einigermaßen. Aber es werden immer weniger, die es wirklich verstehen. Ja, das heißt, das löst Unsicherheit aus. Ja, wir hatten das Grundbedürfnis nach Sicherheit, Vorhersagbarkeit. Und das wird massiv weiter die Menschen belasten.
Und Sandra, wie hast du das bei euch wahrgenommen? Weil ihr hattet jetzt im letzten Jahr, ihr hattet den Zusammenschluss vorher, lief natürlich schon das ganze, die ganze Vorbereitung. Jetzt kommen ja auch noch so weltpolitische Lagen mit dazu. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, boah, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel und wir müssen jetzt irgendwas machen, um mal alle durchatmen zu lassen, ob dieser Gesamtmenge lage? Und wenn ja, was habt ihr gemacht?
Ja, also ich würde sagen, das ist die Transformation ist dann nur ein Bestandteil von vielen. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese komplette Überforderung. Und ich würde sagen, es ist nicht nur die Beschleunigung, sondern es ist auch die Dichte, ne? Dass es eigentlich gar nicht mehr ein Runterreduzieren gibt. Und das findet bei uns natürlich genauso statt, ne? Wir sind genauso jetzt, wir sind in der Integration, wir sind aber auch in der KI-Transformation. Und eigentlich ist es ein ständiges, befeuert sich irgendwie gegenseitig. Und ich glaube, was es dabei ganz wichtig ist, ist, uns allen Fähigkeiten beizubringen, dass wir uns selber regulieren können. Ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt und wir haben jetzt heute ganz viel über das Gehirn gesprochen. Das ist ganz spannend, ne? Dass wir tatsächlich auch selber wissen, was kann ich als Organisation tun, um diese Resilienz, die organisationale Resilienz zu erhöhen. Dieses Wissen und die Werkzeuge aber auch an den Einzelnen weiterzugeben, ne? Wenn, also so der Podcast steht an und ich bin jetzt total gestresst, weil mein Zug kommt vielleicht wirklich zu spät. Also wie kann ich mich kurzfristig runterregulieren, um dann in bestimmten Momenten auch noch Leistung abzurufen und aber auch dann aus der Rolle von Geschäftsführung und auch der Personalabteilung Prozesse und Strukturen zu etablieren, die ganz bewusst diese Entschleunigungsräume schaffen, damit das Gehirn einfach wieder klar denken kann, dass wir kreativ sind. Was haben wir gemacht? Das haben wir schon vor Jahren eingeführt. Wir haben einen meetingfreien Freitag eingeführt. Klappt es immer? Nein. Was war der Hintergrund davon? Was wir gemerkt haben, wir haben eine sehr junge Belegschaft, ne? Wir sind ein Scale-up, aber selbst da fehlt Zeit, um sich intensiv mit dem Thema KI zu beschäftigen. Wie können wir das Thema KI wie kann ich es in meinen Teams und Prozessen umsetzen? Und das zog sich so durch die Gesamtorganisation durch. Und dann haben wir gemerkt, dass selbstorganisiertes Lernen ist gut, aber wenn alle anderen mich ständig ansprechen, komme ich gar nicht in diesen Ruheraum rein, dass mein Gehirn wirklich nochmal langfristig denken kann. Da haben wir meetingfreie Tage eingeführt, die dafür sorgen sollten, dass ich wieder lernen kann, dass ich in die Tiefe gehen kann. Und natürlich, das ist bei uns relativ einfach. Wir machen ja sehr viel. Ich habe heute Morgen von den Wellbeing-Säulen gesprochen. Wir machen einfach viele Aktivitäten gemeinsam, die ganz bewusst dafür sorgen, dass wir uns runterregulieren können, dass Cortisolspiegel abgebaut wird. Sei es drum, wir machen Walking-Meetings, wir meditieren gemeinsam. Das sind manchmal so kleine Mini-Hacks. Und das hat sich auch so ein bisschen, finde ich, heute durch den Tag schon durchgezogen, dass es gar nicht die großen Programme sein müssen, sondern es sind oft kleine Dinge, wie ich finde, die Organisation muss wissen, wie das funktioniert und davor für Verantwortung übernehmen, aber auch ich als einzelne Person zu wissen, wie kann ich mich am besten selbst regulieren. Und klappt es immer? Nein. Aber wenn es in 80% der Fälle gut funktioniert, ist schon weit gekommen.
Du hast ganz viele spannende Sachen drin gehabt und jetzt haben wir hier wahrscheinlich viele Menschen sitzen und vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht im Genuss sind, ein Head of Wellbeing in ihrem Unternehmen zu haben, so wie ihr beide es qua Funktion und Rolle seid. Das heißt, vielleicht da auch nochmal zurück in die Zeit, als ihr das noch nicht in voller Funktion innehat, sondern aus HR-Brille heraus und auch aus Führungskraftrolle heraus. Was kann man denn als Führungskraft tun, um das Thema Wellbeing auch in seinem Team ganz minimalinvasiv zu verankern, bevor jetzt wirklich das volle Mandat von oben ist, der dicke Budgettopf um die Ecke kommt? Was habt ihr persönlich gemacht, um dieses Thema in euren Teams zu fördern?
Ich kann gerne anfangen und es mag vielleicht ein bisschen cheesy klingen, aber es ist Wort psychologische Sicherheit. Und ich spreche jetzt tatsächlich für die Organisation, aber auch für mein eigenes Team. Und die psychologische Sicherheit fange ich an zu sehen, nicht erst, wenn wir über Transformation sprechen oder wenn die Krise da ist, sondern in meinem täglichen Verhalten. Und das sind wirklich kleine Dinge, zuzuhören. Wenn ich die offene Frage stelle, wie geht's dir eigentlich, dann zuzuhören und zu handeln. Und wir haben als Urban Sports Club schon vor, ich glaube, 10 Jahren einen Unternehmenswert etabliert, der heißt Showing Your Vulnerabilities. Und wenn ich mir einen aussuchen darf, ist es immer noch mein Lieblingswert, weil der wirklich dazu geführt hat, dass wir uns öffnen, dass wir, wenn es uns gut geht und wenn es auch nicht so gut geht, darüber sprechen und auch ich als Führungskraft darüber gesprochen habe, wenn es mir nicht gut geht. Und es hat für Vertrauen und Sicherheit gesorgt, die dann sozusagen als Grundlage schon da war, wenn Krisen, Herausforderungen, Change-Prozesse angestanden haben. Und wie mache ich das? Und ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist zuhören, Verlässlichkeit und tatsächlich auch mal zu sagen, ich weiß gerade auch nicht. Lass uns gemeinsam überlegen, wie eine Lösung aussieht. Und ich glaube, auf diesen Funken von oder auf dem Korn von psychologischer Sicherheit kann ich einfach ganz viel machen.
Total. Und ich kann es total bestätigen, weil wir das im Unternehmen auch hatten, dass wir wirklich angefangen haben als oder auch Führungskräfte von uns, die von sich als erstes was preisgegeben haben. Weil ich finde, das fängt immer dort an. Und auch die Erlaubnis auszusprechen, den Rahmen zu geben, dass diese Ehrlichkeit sein darf. Und gerade in einem doch vielleicht eher hierarchisch geprägten Unternehmen, was jetzt nicht gerade ein Startup oder ein Scale-Up ist, in einem Unternehmen, wo vielleicht auch diese Persönlichkeit noch nicht 100% mit ins Unternehmen getragen wird, da ist das ein totaler Gamechanger, wenn Führungskräfte damit starten. Das unterschreibe ich zu 100%. Und es ist nicht groß. Da könnt ihr wirklich alle individuell dran arbeiten.
Ja.
Aber ich bin gespannt, was war es bei dir?
Also plus eins zu dem, was du gesagt hast, das ist natürlich ein Riesenhebel. Ich hatte früh in meiner Karriere, noch vor Karriere, schon ganz früh als Jugendlicher auch immer das Privileg, in echten High-Performing-Teams arbeiten zu dürfen. Und eins, was High-Performing-Teams auszeichnet, ist, dass jeder und jede im Team über die Stärken des anderen sehr gut Bescheid weiß. Eine volle Transparenz da ist. Und ich bin großer Fan von dem stärkenorientierten Arbeiten. Mhm. Ja, wenn ich in einer idealen Welt jeder im Team weiß, was sind deine Stärken, meine Stärken, dann kann ich Aufgaben bestmöglich verteilen. So, und eine Art und Weise, das rauszufinden, ist eben sowas wie ein Clifton Strength Finder zu machen von Gallup. Und das fürs gesamte Team. Und Arbeit wird sich anders anfühlen. Ja, das heißt nicht, dass jeder immer nur das bekommt, ja, was sozusagen mir taugt. Es wird auch irgendwann mal faule Möhren geben. Aber man weiß zumindest, wem sie am wenigsten schlecht schmeckt im Team. Und das ist ein großer Hebel. Und warum ist das auch ein großer Hebel? Weil er senkt einfach Energielast. Ja, weil wenn es mir leicht fällt, ich sage jetzt mal Excel und dir fällt es vielleicht leicht mit PowerPoint, dann wäre es ja doof, wenn wir das irgendwie teilen würden. Ja, aber so, mir geht es leicht von der Hand, dir geht es leicht von der Hand, automatisch allostatische Last ist niedriger, Stress ist niedriger, Cortisol ist niedriger, wunderbar. Wir haben viel für Gehirngesundheit und sonstige Gesundheit getan, wenn wir voneinander das wissen. Und das Schöne ist eben, wir reden hier immer nur über Stärken. Und das finde ich so grandios, weil jeder kann was, jeder hat diese Stärken und da gibt es keinen richtigen Falsch und es gibt vor allem keine Schwächen. Und es ist ja häufig genug, ja, dass wir HR-Abteilungen auch anfangen, Schwächen in Personen schlimmsterweise zu identifizieren, die wir dann als HR-Abteilung auch noch bewirtschaften.
Verwalten.
Ja? So, die müssen jetzt geschlossen werden, die Schwächen. Ja. Aber das wird energetisch nie so gut sein, wie wenn ich sage, du hast 1, 2, 3 die Stärken und die stärke ich jetzt noch mehr. Mhm. Ja, du wirst ja auch keinen Mittelstürmer als Libero positionieren, in seltensten Fällen, ja, oder erwarten, dass der dort perfekt spielt. So, aber im Unternehmen tun wir häufig so, als ob. Insofern stärkenorientiertes Arbeiten.
Mega, vielen lieben Dank. Lasst uns doch vielleicht auch nochmal auf das Thema Fehler oder Fehltritte gucken. Mich würde total interessieren, was ihr so in eurer Laufbahn, ihr habt ja schon viel gesehen und erlebt, als einen sehr teuren Wellbeing-Fehler wahrgenommen habt. Ne? Also entweder im Unternehmen, bei euch in Teams, vielleicht in eurer eigenen Arbeit. Und zwar sowohl in Bezug auf Menschen und oder Zahlen. Also gab es da so einen Kracher, wo ihr sagt, puh, also das würde ich tatsächlich zukünftig vermeiden. Oder ich habe es schon mal erlebt und deswegen weiß ich, dass ich da nicht reinlaufe.
Also was ich dazu sagen kann, ist alles, wo jeder Mensch sofort merkt, das ist nicht authentisch und das passt nicht zur Unternehmenskultur. Sagen wir mal das Stichwort, und wir haben vorhin in der Mittagspause kurz drüber gesprochen, ich mache diesen Check-in und frage dich, wie geht's dir wirklich? Wenn ich aber dann hinter zugehaltener Tür wieder darüber meckere, dass du schon mir wieder davon erzählt hast, was du eigentlich gerade alles auf dem Herzen hast, das ist, also ein Kulturkollaps kann eigentlich nicht größer sein. Das heißt, der größte Fehler aus meiner Perspektive ist, wenn ich denke, ich kann was etablieren, Gießkanne oder meinen eigenen Ist-Zustand oder meine eigene Kultur zu kennen und mache einfach so ein bisschen Copycat. Ich habe das gehört und kann einen Haken dran machen. Die Menschen spüren das sofort. Es ist nicht authentisch, es ist nicht nachhaltig. Dann lieber die Finger weg, weil davon ist der Schaden deutlich größer, als wenn ich gleich tatsächlich sage, ich biete nur mittwochs morgens um 3, 10 Minuten Meditation an. Das mache ich aber nachhaltig, das mache ich aber authentisch. Und ich glaube, dann ist der Schaden, habe ich einen Nutzen davon. Alles, was wirklich nur so nicht ernst gemeint ist und nicht mit der Kultur zusammenpasst, ist ein Killer.
Mhm. Ja, danke.
Ja, wir sind ja hier im Rheinland. Jeder Jack ist anders, würde ich mal sagen. Und das ist auch so. Und by the way, da bietet KI auch eine Chance, diese Hyperindividualisierung, die notwendig ist, auch wieder reinzubringen. Mhm. Ja, also so Programme mit der Gießkanne, so one size fits all. Ja, Yogamatten für alle, Obstkörbe für alle, egal was für alle. Das wird nicht funktionieren, weil jeder ist irgendwie an der Stelle anders. Es sei denn, ja, man geht zurück auf diese Grundbedürfnisse, ja, von denen ich heute früh gesprochen habe. Also die sind universell, und wenn ich die wirklich ernst nehme, also Sicherheit, Vertrauen, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Respekt und ähnliches mehr, auf der Ebene, ja, kann ich wiederum alle Menschen in Anführungszeichen gleich behandeln. Nur auch da, Vorsicht, je nach Lebensphase werden sie unterschiedlich gewichtet sein. Ja, also, aber ansonsten alle Programme, die sozusagen auf Verhalten abzielen und Verhaltensveränderung abzielen, ja, die müssen so personalisiert sein, dass sie wirklich für jeden gleich sind, für jeden anders sind, für jeden seine Lebenssituation reflektieren, oder ich muss Programme machen, die wirklich auf die Grundbedürfnisse zählen.
Mhm. Lass uns noch mal gucken, so mit so langsamen Sinkflug hier in diesem Podcast. Mich würde noch mal interessieren, jetzt sitzen ja hier Menschen, die haben noch nicht das Mandat vielleicht, die haben noch nicht das Budget, wie wir gerade schon besprochen haben. Wenn ihr heute mit der Erfahrung, die ihr jetzt nun mal hier zusammengebündelt auf der Bühne herbringt, was ist wirklich der erste, allererste, kleinste Schritt, den Menschen, die hier sitzen oder uns zuhören, machen können, um einen richtigen Schritt in das Thema Wellbeing zu machen?
Also ich muss grinsen. Also das gönne ich mir jetzt und euch mutigst zu. Ich werde ja häufig gefragt in so Seminaren, was ist der eine Hack? Das eine Ding, wenn du das tust, dann ändert sich alles.
Spoilers gibt's nicht.
Doch, es gibt eins, das kann ziemlich viel verändern, garantiert. Aber es wird nicht jeder mögen. Also ich bin ein Fan von Eisbaden. Absoluter Kälte. Weil, und ich sage auch warum, also jeder kann's. Jeder, der hier im Raum sitzt und jeder, der zuhört, kann es. Der menschliche Körper kann viel mehr ab, als wir uns zumuten. Und wenn du einmal in 2 Grad kaltem Wasser 5 Minuten gesessen hast und dann vielleicht noch ein paar andere crazy Sachen gemacht hast, du wirst weniger Angst haben. Du wirst weniger frieren. Viren werden dir weniger anhaben. Toxische Chefs oder Chefinnen wirst keine Angst mehr haben. Du wirst so viel, also es ist dieser Killswitch in Anführungszeichen für so vieles, was so ein Mist ist in dieser Welt. Promise. Ja, und wir halten es alle aus. Ja, behandeln wir uns wie Menschen. Ich meine, unsere Vorfahren haben das jeden Tag gehabt. Ja, und die haben es überlebt, sonst wären wir nicht hier. Also wir können das alle immer noch. Ja, wir dürfen uns mehr zumuten, weil das ist das, was der Volker Busch heute früher gesagt hat. Das ist dieser Stress, den können wir kontrollieren. Und dann können wir auch den unkontrollierbaren Stress, der irgendwo reinkommen wird, viel besser ab.
Da war doch was mit dieser Resilienz, ne?
Sandra, was sagst du denn? Ich muss das erstmal kurz verdauen, weil ich würde schon sagen, ich habe sehr viel ausprobiert, unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Dinge. I love it all. Eisbaden habe ich immer gesagt, why the hell should I do this? Dabei beschäftige ich mich auch viel mit dem Thema Longevity und rational stimme ich dir komplett zu. Ob ich das emotional mache, vielleicht schließe ich gleich noch eine Wette mit dir ab.
Hitze wäre das Gegenteil. Ja, also in entsprechender Hitze. Das ist der andere Thermoimpuls, der ähnlich wirkt.
Also mich triggert das eher, was du gerade sagst. Und yes. Mein Hack ist, das Gegenteil von Triggern ist Glimmern.
Ja.
Nämlich ich würde als Hack jedem Menschen beibringen, oder nicht beibringen, dass das Wissen da ist, was sind eigentlich Momente, die mich wirklich langfristig wieder aus meinem hier Cortisolspiegel rausbringen und mich beruhigen lassen. Mhm. Für mich ist das Musik und Bewegung. Also ich weiß, ich liebe einfach Musik. Ich liebe mich zu guter Musik zu bewegen und zu wissen, wer mein Podcast hört. Ich spreche auch ständig von Musik. Das sind so meine Glimmermomente. Und dass jeder für sich selber weiß, was sind diese Glimmermomente, da bin ich in der Selbstregulierung und sage das nicht, um die Verantwortung vom Arbeitgeber abzulenken, sondern es ist einfach so wahnsinnig schön, wenn jeder für sich selber weiß, was ist eigentlich eins meiner Grundbedürfnisse? Was tut mir so wahnsinnig gut? Was mache ich wahnsinnig gerne? Um dann das Gefühl zu kriegen, und das tut einfach total gut und es beruhigt mich sofort und ich kann es überall hin mitnehmen.
Das finde ich super. Bei Musik schließe ich mich tatsächlich an und ich würde den Olfaktor.
Ja,
im Eisbad. Okay, im Eis. Erst gehen wir Eisbaden, dann tanzen wir. Okay, jetzt wird es wild hier zum Ende auf dem Freitagnachmittag. Ich würde noch gerne eine ganz schnelle Fragerunde zum Abschluss mit euch machen, um das Ganze hier ausklingen zu lassen. Ich mache es mal abwechselnd, aber ich finde sie eigentlich ganz schön. Oliver, ein Satz, den Führungskräfte häufiger sagen sollten.
Es ist nicht der eine Satz, der für alles gilt, aber es ist dieser Satz, der spezifisch ist. Leadership is defined by the quality of the specificity of acknowledging another. Hat ein sehr schlauer Mensch bei uns im Podcast gesagt. Und damit ist gemein, genau hinschauen, was jemand im Team gemacht hat und das dann spezifisch loben und hervorheben. Nicht, hast schon gut gemacht, sondern wahrnehmen und jemand anderen zeigen, ich sehe dich. Und wie ihr das dann genau macht, ob das ist, hey, du hast hier irgendwie die Blumen gegossen, super, was auch immer. Das kann das Banalste ever sein. Wichtig ist, Menschen wollen sich gesehen fühlen. Gebt ihnen das Signal, ich sehe dich.
Danke. Im Umkehrschluss, sag mal, ein Satz, den Führungskräfte vielleicht seltener sagen sollten.
Geht nicht. Haben wir schon immer so gemacht.
Oliver, perfekte Antworten oder ehrlich kommunizierte Unsicherheit?
Ehrlichkeit schlägt alles. Ja.
Sandra, welches Wort verbindest du persönlich mit Wellbeing in Unternehmen?
Menschlichkeit.
Und die Frage würde ich dir jetzt abschließend auch noch stellen. Welches Wort, lieber Oliver, verbindest du persönlich mit Wellbeing im Unternehmen?
Wir stehen auf für die Menschen. Also die Menschen sind Mittel. Die Menschen sind der Zweck, warum Führungskräfte aufstehen jeden Morgen. Und das wünsche ich mir einfach mehr und nicht das Mittel, um einen Zweck zu erreichen. Weil dann kommen die Ergebnisse, Unternehmensergebnisse automatisch, wenn ich diese Haltung anlege.
Ich danke euch beiden unfassbar für eure Zeit, für den Deep Dive, für das, dass ihr uns habt hinter die Kulissen blicken lassen und uns auch in eure persönlichen Erfahrungen habt mit reingenommen. Damit sind wir nämlich auch am Ende dieses Live-Podcasts zum Thema Wellbeing in Zeiten des Wandels. Zusammen mit Sandra Strauß und Oliver Herrmann. Ich hoffe, unser Publikum hier konnte viel mitnehmen. Wenn ihr gleich noch konkrete Fragen habt, dann machen wir das quasi nochmal off the record und ihr könnt die beiden auch nochmal ansprechen. Sie sind hier. Und für alle unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen stellen wollt oder auch Themenwünsche an die liebe Sandra geben, dann meldet euch gerne per Mail an podcast@urbansportsclub.com. Und ansonsten danke fürs Zuhören und dabei sein.